möchte gern bei dieser Qualität von Achtsamkeit nochmal einhaken und das ein bisschen fortführen, aber von da dann noch weitergehen. Wenn es hieß, Achtsamkeit, das ist die Qualität des Erkennens, was geschieht, während es geschieht. Da ist eine Gleichzeitigkeit da. Wenn du Gedanken bemerkst und nachher darüber nachdenkst, was das für Gedanken waren, das ist nicht mehr Achtsamkeit, sondern es ist ein neuer Gedanke. Das ist eine Gleichzeitigkeit, in dem Moment etwas zu erkennen. Und es geht hier sehr viel um Prozesse. Das ist das Wort Prozess eher als Inhalt. Wir können Gedanken etwa als vom Inhalt her betrachten, aber auch als Prozess, nämlich etwas, was im Geist an Worten oder Bildern entsteht, da ist und wieder vergeht. So wie alles andere auch. Und so beschränkt sich Achtsamkeit nicht auf irgendeinen Bereich wie Körper oder Gedanken oder was wir so hören und sehen, sondern umfasst sozusagen unser ganzes Erleben. Alle Sinne und auch das, was genannt wird, der sechste Sinn im Buddha-Dhamma, nämlich so dieser Sinn des Geistes, der auch Dinge so im Geist erschaffen kann und erinnern kann und auch unterschiedlichen Stimmungen unterliegt. Eben zu der westlichen Einteilung hört man oft ja, sich Gewahrsein des Körpers, der Körperempfindung als ein Bereich. Ein anderer Bereich ist der Bereich von Gefühlslage, Emotion und ein anderer Bereich Gedanken. Wobei es nicht ganz mit der Beschreibung aus dem Bodhidharma übereinstimmt. Da wird ein bisschen ein anderer Fokus gesetzt, obwohl genauso die ganze körperliche und geistige Palette abgedeckt wird. In den vier Grundlagen der Achtsamkeit oder vier Errichtungen der Achtsamkeit, einer eben sehr wichtigen Lehre des Satipatthana, heißt es, Achtsamkeit auf den Körper als erstes. Körperempfindungen. Wie fühlt sich's an? Die ganze Palette. Der Atem ist ein Aspekt davon. Achtsamkeit auf den Körper zu spüren. Ein weiterer Bereich ist, der zweite Bereich wird genannt, Achtsamkeit auf Vedana in der Pali-Sprache. Und es gibt nicht wirklich ein ideales Wort dafür im Deutschen, aber es wird oft mit Gefühl übersetzt. Aber es meint nicht Emotion, sondern sowas wie ein Grundgefühl oder ein Beigeschmack zu jeder Erfahrung, ob körperlicher oder mentaler Erfahrung. Und das kann entweder angenehm oder unangenehm sein oder weder noch. Und darauf auch von Zeit zu achten, ah, das ist angenehm, ah, das ist unangenehm, ist ganz wichtig. Das ist im Grunde ein Schlüssel. Aber es sprengt den Abend. Es ist nicht das Thema jetzt. An einem der Dienstage in Wien demnächst ist es das Thema im buddhistischen Zentrum. Aber anzuerkennen, also angenehm, unangenehm oder weder noch, von Zeit zu Zeit. Und einen Moment dabei innezuhalten. Und das kann nur bedeuten, dass man sich in der Früh hinsetzt und einmal so den Körper spürt, so ganz zu Beginn, und dann merkt man, nicht so wohlig. Und vielleicht versucht man da irgendwie noch was zu ändern, aber es hilft nichts. Man kann auch innehalten und sagen, ah, nicht so wohlig. Und trotzdem erlauben, das zu fühlen, ohne sofort was damit zu machen. Und ein anderes Mal, wohlig. Und sich das erlauben wahrzunehmen, ohne auch damit irgendetwas machen zu müssen. Und zu sehen, wie das auch wechselt. Und manchmal ist es weder noch. Und das ist da, wo es oft schwierig ist, die Aufmerksamkeit zu halten am Anfang. Weil der Reiz nicht so groß ist. Achtsamkeit, das dritte Bereich ist Achtsamkeit auf Geisteszustände. Es braucht oft eine Weile, um da differenzierter wahrzunehmen, aber was man relativ schnell viele erkennen, ist Müdigkeit, Trübheit des Geistes, so ein Wegdriften etwa. Oder eine Aufgewühltheit und Ruhelosigkeit oder auch mal Momente von Stille. Interessanterweise gibt es nicht in dieser Unterteilung sowas wie Achtsamkeit auf Gedanken. Ich finde das sehr interessant, weil die nicht, vielleicht nicht so diesen Stellenwert haben, sondern für mich kommen die auch mit dem Geisteszustand. Weil unter all den Gedanken, die da auftauchen, ist immer ein bestimmter Geisteszustand. Und wenn wir innerlich so ruhelos sind, dann kann das an der Oberfläche gewisse Art von Gedanken machen. Und umgekehrt, wenn man irgendwie so im Kreis denkt und irgendwo davon nicht loslässt oder in Reue oder irgend sowas steckt, dann kann das Ruhelosigkeit machen. Oder wenn ein Geisteszustand von so eher Aversion da ist, dann wird man überall die Haare in der Suppe finden und die Gedanken gehen in die Richtung. Oder wenn es relativ still und klar ist, dann werden Gedanken vielleicht auch eher klar sein oder etwas weniger wie so ein Wasserfall. Also auch wechselnde Geisteszustände zu betrachten. Und das ist anspruchsvoll, weil wir uns das ja leicht identifizieren und die irgendwie anders haben wollen oder die wollen wir nicht. Mit der Zeit lernt man die ganze Palette kennen. Und das ist wichtig, weil das ist unser Geist, unser Herz. Wir haben das im Alltag auch. Aber mit Achtsamkeit innezuhalten und zu bemerken, das ist das, das ist das. Und auf eine Weise auch etwas vertrauter zu werden, weil wir auch innehalten und schauen und erforschen. Vertraut werden damit. Und ist es angenehm, ist es unangenehm oder neutral? Emotion würde alles beinhalten. Das ist ein Geisteszustand, das ist angenehm, es ist unangenehm, das sind Gedanken, aber es ist auch eine körperliche Empfindung. Das heißt, das macht es oft besonders schwierig, innezuhalten und einfach zu betrachten, weil da so viele Elemente sind. Und genau das kann es aber sehr interessant machen, nämlich diese verschiedenen Elemente davon zu erkennen und zu erforschen. Also wirklich einmal Trauer oder Angst oder Wut wirklich so voll und ganz wahrgenommen oder ist einfach davon vereinnahmt. Und das ist das Spezielle in der Meditation, dass wenn Emotionen sind, dass wir in der Meditation, ich rede nicht vom Alltag, in der Meditation nach Möglichkeit uns es weder ausdrücken noch verdrängen, sondern innehalten und beobachten, was da so im Körper und Geist vor sich geht. Und das ist die Kunst, weder verdrängen noch ausleben, sondern betrachten, beobachten. Auf der körperlichen Ebene, auf der Ebene von Wohlsein, Unwohlsein, auf der Ebene von Gedanken und nicht unbedingt Inhalten. Und Geisteszustand. Wieder ein eigenes Thema, das ich jetzt nicht weiterführen möchte. Im Alltag wird es manchmal hilfreich sein zu verdrängen, manchmal hilfreich sein, es auch auszudrücken. Und trotzdem die Fähigkeit, innezuhalten und erst einmal zu schauen, was ist eigentlich los, gibt uns etwas mehr Freiheit, um geschickt damit umzugehen. Vierter Bereich von Achtsamkeit in dieser Einteilung ist Achtsamkeit auf Dhamma, Upasana heißt es, auf Dhamma. Dhamma bedeutet Dinge, alle Objekte, die man wahrnehmen kann. Es bedeutet aber auch so die Lehre des Buddha, es gibt, der einen Kontext gibt. Und was hier aufgelistet wird, sind Dinge, die wir vielleicht sonst auch beobachten, aber die hier in einen Kontext gesetzt werden. Und über das möchte ich ein bisschen sprechen heute. Nicht alles, was in dieser Kategorie vorkommt, aber manches. Und der Kontext hat was zu tun mit einer Entwicklung, wie sich mit solch einer Praxis das Herz entwickeln und entfalten kann und womit zu rechnen ist. Und da steht am Anfang 5 Dinge, wo es darum geht, die zu verstehen, aber auch zu überwinden letztlich. Und ziemlich am Schluss, ich lasse mal was dazwischen ist aus, und ziemlich am Schluss steht 7 Dinge, die zu entfalten sind und zu nähern sind. Und wenn die genähert sind, dann kann wirklich tiefe Einsicht oder Klarheit entstehen. Tiefe Weisheit entstehen. Fünf Dinge, die zu überwinden sind. Und bitte nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass das alles schlecht ist und dass wir schlecht sind, wenn wir das erfahren und dass wir das irgendwie ausrotten müssen oder so. Sondern es geht darum, dass sie insofern zu überwinden sind, wenn wir weitergehen wollen, speziell auch in der Meditation. Und die werden auch genannt, und ich werde sie jetzt nur sehr kurz aufzählen und kurz berühren, weil die meisten kennen es eh. Die 5 sogenannten Hindernisse oder Hemmungen der Sammlung und des Klarblicks. Aber ich habe es kurz noch aufzuzählen, weil es gibt einige da, die das erste Mal auf einem Retreat sind und die Dinge erleben und vielleicht denken, das sollte nicht sein oder die anderen haben das nicht und so weiter. Ja. Schon vor 2.500 Jahren haben Menschen in der Meditation es erfahren und erlebt. Und nicht nur in der buddhistischen Tradition, da liest man sich durch, was etwa christliche Mystiker schreiben, genau das Gleiche. Der erste, der Buddha gibt dieses Gleichnis von dem Teich, der klares Wasser hat, aber da kann man den Grund schauen, aber manchmal hat er kein klares Wasser. Und wenn zum Beispiel Farben auf der Oberfläche sind, dann kann man nicht am Grund schauen, man sieht dann das Spiegelbild und das steht symbolisch für das erste dieser sogenannten Hemmnisse der Sammlung, nämlich Verlangen, Sinnesverlangen. Wenn du da sitzt und mir denkt, ah, das wäre gut, wenn ich dieses und jenes zum Essen hätte, wenn ich mit dieser Person zusammen sein könnte, wenn ich in meinem Park spazieren gehen könnte, oder was immer einem einfällt, und das fällt dann beim Meditieren für ein. Und es kann auch auf eine andere Art kommen, dass man sich denkt, ah, so könnte ich meinen Garten gestalten, so könnte ich das Zimmer einrichten. Stellen wir das irgendwie vor, es ist auf einer sehr subtilen Ebene und das macht Freude. Aber wir sind nicht wirklich achtsam präsent und gesammelt. Wir sind vielleicht gesammelt beim Zimmer einrichten. Aber es ist nicht ein Gewahrsein von dem Prozess, der da geschieht, nämlich sich was vorstellen. Und natürlich kann es auch wesentlich stärker sein, es kann auch ein in die Richtung gehen von ganz intensives Verlangen. Aber es ist immer, die Befriedigung ist in der Zukunft und woanders und nicht jetzt. So quasi, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Aber ich hab's nicht. Das macht Meditation auf eine subtile Art mühsam. Aber es ist wichtig, das zu bemerken, wenn es da ist. Und in dem Moment, meditiere mal wieder, in dem Moment, wo diese Perspektive ist, ah, Verlangen, okay. Das wäre also der 4. Bereich von Achtsamkeit, nämlich im 7. Okay, einen Geisteszustand zu erkennen und sogar vielleicht in einen Kontext zu geben, ah, das ist eines dieser 5 Hindernisse, die auftauchen können oder Schwierigkeiten, die auftauchen können. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht unbedingt ein Zustand von Glück und Frieden. Okay, zweites ist genau das Gegenteil. Wird mit kochendem Wasser beschrieben in dem Gleichnis. Kann man auch nicht am Grund schauen, man sieht auch nicht das Spiegelbild. Aversion, Wut, Widerwille wird das genannt. Okay? Widerwille, wenn das nicht wäre, wäre ich glücklich. Wenn ich nicht so lang sitzen müsste, wenn mein Nachbar nicht so laut atmen würde, wenn das Knie nicht so ziehen würde oder was auch immer. Und dann wäre ich glücklich. Und auch das ist nicht ein friedvoller Zustand, weil da ist etwas, was wir loswerden wollen. Okay. Und es kann Zeiten geben, wo sich das ausbreitet und man dann, das hängt dann nicht nur auf einer Sache, sondern alles Mögliche. Wir kritisieren gleich alles da. Ach, ich könnte da lang reden. Was alles anders sein könnte. Und das bedeutet aber nicht, ja okay, es ist eng, es ist beim Essen eng, es ist vieles könnte ich mir irgendwie freier, großzügiger oder was weiß ich wie vorstellen. Aber wenn ich wieder woanders bin, dann passen wieder andere Sachen nicht. Aber die Bedingungen für Innenschau, die Bedingungen für Entwicklung von Achtsamkeit und Weisheit, die sind gegeben. Und das ist das Wichtigste. Okay, wieder als zweites. Das dritte, Trägheit und Mattigkeit. Und das Beispiel ist mit diesem Teich, dass da so Algen auf der Oberfläche sind und man sieht nicht auf den Grund, man sieht kein Spiegelbild. Und Trägheit und Mattigkeit brauchen wir nicht viel reden, weil wir haben in unseren Kleingruppengesprächen schon viel darüber gesprochen. Das taucht auf. Okay, ja. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Wir können es nicht mit dem Willen wegtun. Wir können geschickte Mittel anwenden manchmal. Vielleicht hilft es auch mal, die letzte halbe Stunde Meditation auszulassen oder gehst nach der Gehmeditation schlafen, wenn du total müde bist. Das ist ein indirekter Hint. Aber mit der Zeit wird sich das widerlegen. Aber oft hat es auch damit zu tun, dass wenn nicht so viele Reize sind, dass es eine Weile braucht, bis die Reizschwelle und die Aufmerksamkeitsschwelle eine niedrigere Reizschwelle braucht. Dass wir mit sowas relativ Neutralen wie Ein- und Ausatmung wirklich sein können, ohne dabei einzuschlafen, sondern da alles Mögliche vielleicht darin entdecken zu können. Das geht. Aber es braucht eine Zeit, so die Aufmerksamkeit zu verfeinern und dann so mehr so Feinheiten von Körperempfindungen, von Atem oder die Feinheiten von Dingen, die im Geist geschehen, mit Interesse beobachten zu können, ohne dass man gleich einschläft. Und wir machen nichts falsch, wenn das ist. Es ist etwas, was bekannt ist. Selbst der Buddha hat es schon aufgelistet als eine von gewissen Schwierigkeiten, die auftauchen können erstmal. Das vierte ist Ruhelosigkeit und Gewissensunruhe. Das wird mit aufgepeitschtem Wasser vom Wind verglichen. Und so ist unser Geist, das Gemüt aufgepeitscht. Es ist viel Energie, aber wenig Sammlung. Man hüpft von einem zum anderen, von einem Gedanken zum anderen. Oder Gedanken kreisen und beißen sich in den Schwanz und es geht immer wieder im Kreis. So ist es. Zum Beispiel bei Gewissensbisse oder ja, hätte ich nur oder hätte ich das nicht oder hätte ich das schon. Ich habe da so etwas, wenn mein Geist es will, dann findet er was ich machen hätte können und nicht gemacht habe. Na, hätte ich doch nur. Aber so die. Oder hätte ich nicht, oder wie auch immer. Unruhe und das kann auch sein, indem wir zu viel zwischen verschiedenen Meditationsobjekten herumspringen. Das und das und das und das ist interessant, das ist interessant. Und das ist keine Richtung. Das ist keine Kontinuität. Das gleicht mal aus, wenn wir die Dinge vereinfachen. vielleicht länger nur mit einer Sache sein. Vielleicht auch diese unruhige Energie einfach mal spüren. Vielleicht sich mal was Beruhigendes sagen. Ruhelosigkeit. Das fünfte, und das kommt meistens als letztes, wenn die anderen schon da sind, ist der skeptische Zweifel, und da ist das Bild dafür aufgewühlter Schlamm und man sieht nicht auf den Grund, man kann nicht das Spiegelbild sehen. Skeptischer Zweifel bedeutet, bringt mir das was? Das ist doch unnütz, was ich da mache. Kann ich das? Vielleicht können es die anderen, aber ich kann es nicht. Und so weiter. Es kann aber auch bedeuten, soll ich jetzt meine alte Technik verwenden oder soll ich die neue Technik verwenden? Soll ich an der Nase den Atem spüren? Soll ich an den Bauch den Atem spüren? Und das ist so eine Unentschlossenheit. Und wir steigen eigentlich aus und wir tun gar nichts. Wir sind irgendwie nur so darüber im Kopf. Es blockiert. Während es eine Art von Zweifel gibt, der Interesse schürt und sagt, das probiere ich aus. Das ist was anderes. Und das Interessante ist auch, diesen skeptischen Zweifel zu beobachten, erstens wie er auftaucht und ihn erkennen, aber auch wann er auftaucht. Hat er was zu tun mit angenehm und unangenehm? Manchmal wenn es echt irgendwie ist es schwierig und unangenehm, und dann taucht es oft auf. Und dann kann es eine andere Sitzung geben und plötzlich ist es irgendwie leicht und luftig und dann nicht so übel und irgendwie angenehm. Ist er dann da oder nicht? Das wäre die Frage. Okay, das sind fünf Dinge, die, wenn sie überwunden sind, Raum geben für was anderes, für was Neues. Für was oft sehr Erhebendes, Heilsames, wo ein Gefühl entsteht, jetzt kommt. Wir überwinden aber es durch Verstehen, durch Erforschen. Vielleicht auch zu erforschen, was sind die Ursachen, nicht durch Nachdenken, sondern so durch immer wieder beobachten. Wie nähert ich das Verlangen, wie nähere ich den Widerwillen und wie gibt es eine Möglichkeit, so mit weiser Aufmerksamkeit das nicht weiter zu nähern, und das verebbt mit der Zeit. Es braucht eine häufige Wiederholung, um damit Erfahrungen zu machen. Das waren die fünf Dinge, die, wenn sie überwunden sind, erstens brauchen wir nicht glauben, die sind für immer überwunden, es kommt wieder. Wir haben diese Dinge im Alltag und es ist auch nichts Außergewöhnliches. Ne? Es macht nur die Meditation relativ schwer. Und wir müssen auf eine Weise durch. Manche nur durch ein, zwei und dann geht's. Und andere durch alle fünf. Und bei anderen dreht es so und bei anderen so. Aber wichtig zu wissen, das gehört dazu. Und es kann später wieder auftauchen. Es kann, wenn wir 10 Tage meditieren, nach 3 Tagen oder nach 5 Tagen wieder auftauchen für einen halben Tag und dann ist es wieder weg. So, 7 Dinge zu entfalten. Das ist, was am Ende diese Aufreihung von Dhamma, Upasana, von verschiedenen Dingen, denen wir Aufmerksamkeit schenken können, die wir auch in einen Kontext stellen können, auftaucht. Nämlich die sogenannten 7 Erwachensfaktoren. Und das klingt sehr hoch, Erwachen. Ja? Aber wir können das sehen als Wachsein, als präsent sein und wach sein. Und das sind vielleicht Dinge, die wir so im Ansatz kennen und die mit der Zeit auch reifen können und auch zu größerer Intensität und Nachhaltigkeit entwickelt werden können. Und insofern möchte ich sie auflisten mal, um nicht nur mit Hindernissen da euch zu nur über Hindernisse zu sprechen, sondern auch um was entfaltet werden kann. Das erste davon ist, haben wir schon gehabt, Achtsamkeit. Und da heißt es, Achtsamkeit kann nie zu viel sein. Von den anderen gibt es auch ein zu viel, da geht es auch um ein Ausbalancieren. Aber Achtsamkeit kann nicht zu viel sein. Das wird dann zu einer Kraft, das wird dann zu einem wirklich wesentlichen Faktor, wenn Achtsamkeit eine gewisse Kontinuität bekommt. Deswegen möchte ich auch erinnern, erinnere dich mal zwischendurch auch, wenn du da rausgehst und in die Stufen raufgehst oder so. In Burma, mein Lehrer, sei der Upandita, hat immer wieder abgefragt in den Einzelgesprächen, wie die Erfahrung in der formalen Meditation ist, speziell das Heben und Senken der Bauchdecke, wollte er wissen, was ich da beobachtet habe, alle 2 Tage, 6 Monate lang. Ja, gibt es einiges. Es muss nicht langweilig sein. Aber so ab und zu hat er dann überrascht und hat gesagt, das ist eine sehr formale Sache, man kommt dahin, dieser große Lehrer sitzt da und liest in seinem Buch und man muss da berichten und man hat das Gefühl, er hört gar nicht zu, weil er liest in dem Buch, aber ich weiß, er hört zu. Und manchmal fragt er irgendwas, womit man nicht rechnet. Zum Beispiel, was hast du wahrgenommen, als du die Pantoffeln vor der Tür ausgezogen hast? Und ich war halt irgendwie schon beschäftigt mit, was ich da erzählen werde. Na, nichts habe ich wahrgenommen. Okay, das war's. Auf Wiedersehen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Und so ab und zu war sowas hineingestreut. Okay, das nächste Mal achtsames Pantoffel ausziehen, ja. Und dann verneigt man sich 3 Mal und dann beginnt man zu berichten über jemand senkt der Bauchdecke und was sonst noch war. Okay, geht gut diesmal, das nächste Mal wieder achtsames Pantoffel ausziehen, verneigen und berichten und anfangen zu berichten und der Berichter sagt, was hast du beim Verneigen wahrgenommen? Okay. Also so das auszuweiten. Oder ein anderes Mal, das war bei Joseph Goldstein in den USA. Der hat den gleichen Lehrer gehabt, übrigens. Und das war, glaube ich, mein erstes Mal da in den USA in den 90er Jahren. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, bei diesen Einzelgesprächen, ich habe versucht, da irgendwie gut dazustehen und wirklich einen super tollen Bericht abzugeben. Und komm da hin und gib einen super tollen Bericht ab. Alles super. Er sagt, ja, gut, wunderbar. Und ich freue mich und springe auf und gehe da so raus aus der Tür und in der Tür sagt er, and what about this stuff? Was bezüglich dem Zeug? Und ich habe genau gewusst, was er gemeint hat. Nämlich das Gewahrsein bei der Tür rausgehen, weil ich habe das alles fortgeschmissen. Ja, super Bericht. Das war dann etwas demütig. Aber es sind immer so Hinweise auf, es geht nicht nur ums Sitzen, es geht auf das Leben. Den Tag. Wir fragen uns oft, wie integriere ich das in den Alltag? Und eine Antwort kann sein, du hast da auch Alltag. Integriere es mal in diesen Alltag. Essen und beim Essen dabei sein, aber gleichzeitig auch dort draußen wahrnehmen, was andere brauchen. Das ist recht komplex. Stufen raufgehen, runtergehen, eine Tür öffnen. Sich anziehen, ausziehen, spazieren gehen und so weiter. Das sind noch relativ einfache Dinge, im Alltag ist es viel komplexer. Und da finde ich es auch interessant, dass ich jetzt unlängst einmal von einem sehr erfahrenen Lehrer in Sri Lanka, dass der gemeint hat, im Alltag sind manchmal so komplexe Situationen, wir können dann nicht so immer so im Beobachten sein, aber was möglich ist, ist, sobald es wieder einfach wird, wir uns erinnern, dass man wieder ankommt und jetzt wieder so ein Gewahrsein da ist. Und je mehr Erfahrung, desto leichter geht es und desto schneller ist man wieder in diesem Gewahrsein. Also Achtsamkeit. Nicht aufs Sitzen, sondern auch so generell. Das ist der erste Faktor. Der zweite wird genannt Dhamma Vijaya und bedeutet das Ergründen. Aber nicht gedanklich, sondern das hat was mit Interesse zu tun, Interesse zu zeigen. Interesse an dem, was sich präsentiert. Egal, ob es angenehm, unangenehm ist, ob wir es eingeladen haben oder nicht. Und mit so einem Forschergeist heranzugehen, ey, was passiert da? Ah, wie fühlt sich das an? Ah, jetzt ist da die Trauer gerade da, habe ich nicht eingeladen. Aber wie kann sie trotzdem Interesse haben, was da vor sich geht? Man spricht hier vom Erforschen von Charakteristika von sogenannten Objekten, körperlichen oder mentalen Objekten. Wenn wir gewisse Charakteristika kennen, dann können wir unterscheiden, ah, das ist Trauer, das ist Freude, das ist ein Ziehen in der Schulter und das ist ein Brennen und das ist ein sich durchlässig fühlen, weil verschiedene Charakteristika es klar machen. Ah, das ist Ruhe und Stille. Was sind die Charakteristika von Ruhe und Stille? Schau mal näher hin, wenn Ruhe und Stille da ist. Man nennt es spezifische Charakteristika. Das forschen wir, untersuchen die Stille. Wir können natürlich auch merken, ah, ich bin so ruhig, wie schön. Ah. Wir können auch beobachten, was macht die Stille, die Ruhe aus. Ist vielleicht der gedankliche Prozess etwas ruhiger? Sind keine Gedanken, sind schon ein paar, aber die plätschern nur. Fühlt sich der Körper vielleicht irgendwie so niedergelassen an, oder was ist es? Nicht nachdenken drüber, aber es hat was zu tun mit Interesse. Beobachten. Es ist, und zwar ohne einem Interesse von es so oder so haben zu wollen, sondern das, was da ist, erforschen. Und das führt zu etwas Weiteren, aber das geht als Prozess von selbst, wir können das jetzt nicht erzwingen, von den spezifischen Charakteristika zu den universellen. Und das eine und erste in der Reihe wäre, die Veränderlichkeit zu sehen. Zu sehen, wie alles entsteht, da es vergeht, sich verändert, wandelt, im Fluss ist. Das ist nicht unbedeutend, und wir wissen das vom Kopf, aber weiß es das Herz? Und das ist wie Passana, wirklich mit dem Herzen sehen, mit Achtsamkeit beobachten, all die Prozesse. Voraussetzung ist eine Kontinuität von Achtsamkeit über gewisse Strecken. Aber wir sind da gerade am Arbeiten dran. Dritte von diesen Faktoren, die zu entfalten sind, also sogenannten Erwachungsfaktoren, ist Virya oder die Energie. Eine mentale Energie oder Anstrengung, die aber schon ausgewogen sein muss, weil wir nicht erzwingen können, das wissen wir inzwischen. Aber manchmal gibt es auch ein zu wenig an Energie. Buddha hat das Beispiel von dem Sitar-Spieler gegeben, der seine Saiten auch stimmen muss. Und wenn die zu straff gespannt sind, klingt es nicht gut. Wenn sie zu locker gespannt sind, klingt es nicht gut. Man muss die Mitte finden. Und so ähnlich ist es mit der Energie und Anstrengung. Mitte finden. Nicht weder erzwingen, noch überhaupt einfach nur laufen lassen. Und wir brauchen immer wieder so eine Mitte zu finden. Energie und Anstrengung hat auch was zu tun mit Ausdauer. Sich nicht sofort auspowern, sondern eher so mit Ausdauer zu praktizieren, auch durch die Höhen und die Tiefen. Und es gibt sowas wie eine anfängliche Energie und Anstrengung, sich überhaupt hinzusetzen, überhaupt daherkommen. Aber dann auch die Aufmerksamkeit so immer wieder auch irgendwo auf eine geschickte Art auszurichten. Es gibt eine andere sogenannte etwas erhöhte Energie oder Anstrengung, wenn eine Schwierigkeit ist. Allerdings da trotzdem dran zu bleiben und geschickte Wege damit umzugehen zu finden. Nicht in dem Sinn, dass man das versucht wegzumeditieren mit Gewalt, das ist nicht die richtige erhöhte Anstrengung. sondern eher so hier Ausdauer und Interesse reinbringen. Und es gibt auch eine Anstrengung oder Energie, die das Resultat von vorhergehenden Investitionen von immer wieder Energie ist, nämlich wenn es von selber läuft. Das gibt es auch. Sogenannte anstrengungslose Anstrengung. Das hätte man gern gleich. Aber das ist, wenn es Momentum hat. Vierter Faktor ist Piti in der Pali-Sprache, aber nicht wie im Englischen Piti, sondern mit einem I am Schluss und wird übersetzt mit Freude. Das ist eine Freude, die von innen kommt, die nicht kommt, weil wir schöne Dinge sehen oder weil wir schöne Dinge kaufen oder weil wir gutes Essen essen, sondern diese aus dem allmählich gesammelten, präsenten Geist oder Herz herauskommt. Da gibt es diesen Zitat von Ajahn Suchito, einem englischen buddhistischen Mönch. Er sagt, Sammlung bereitet Freude, nämlich die Freude des gegenwärtigen Moments zu empfangen. Das Sorgsame sich sammeln in die Freude des gegenwärtigen Moments. Freude heißt, da ist keine Angst, keine Spannung, kein Es sollte. Da ist nichts, was wir tun müssten mit dem Moment. Es ist einfach das. Da ist nichts, was du tun musst mit dem Moment. Es ist einfach das. Und das kann deshalb befriedigend sein, dieses einfach klar präsent sein. Selbst paradoxerweise, wenn Erfahrung nicht so angenehm ist, aber wir sind wirklich verbunden und präsent, ohne Widerstand oder Festhalten oder irgend sowas, dass selbst das kann eine Art von innerer Freude oder Befriedigtsein entstehen lassen. Am Anfang, und das ist auch ein Aspekt von Piti, das kann man nicht wirklich Freude nennen, das wird auch genannt das kleinere Piti, ist, wenn so, schon gewisse Energie da ist, eine gewisse Sammlung, aber nur kurzzeitig, so plötzlich und kurz, und dann hüpfen so die Finger oder es hüpft dann der Arm oder es hüpft das Knie oder es ist wie Ameisen, die da herumkrabbeln und es sind solche Phänomene. Das sind nicht so angenehm, aber es sind irgendwie eigen. Und dann mit der Zeit kann sich das vertiefen, das ist mehr wie, weiß nicht, wenn du Colaflaschen aufmachst und es prickelt von unten so herauf. Das kann sehr belebend sein. Was vielleicht fehlt, ist der ruhige Aspekt. Und das ist das Nächste. Jetzt sind wir beim Fünften. Jetzt fangen die ruhigen Aspekte an. Passati oder die Ruhe, die Geistesruhe und körperlich-geistige Ruhe. Wenn sich das etwas setzt, ist es präsent, das ist ja aufregend teilweise vielleicht, es setzt sich mit der Zeit. Es wird wohliger, ruhiger, Geist wird ruhiger, Körper wird ruhiger. Es entsteht Ruhe. Und wir können das nicht erzwingen, sondern das entsteht in seiner Zeit. Und oft dann, wenn man gar nicht damit unbedingt rechnet. Und das, diese Kombination aus Freude, Präsenz, die auch zu mehr ruhig wird, macht es leichter, sich zu sammeln. Der Geist kann sich leichter niederlassen, vielleicht nur mit diesen Wellen des Atems oder was auch immer. Kann hineinsinken in das Objekt, ohne ständig dahin zu gehen. Kann ruhen, das Gegenteil von Rastlosigkeit oder Ruhelosigkeit. Es kann ruhen auf einer Sache für eine Weile. Und selbst wenn was anderes auftaucht, dann kannst du damit ruhen. Das ist nicht so sprunghaft und fragmentiert. Man sagt, Sammlung ist ein Geist, der nicht fragmentiert ist. Fragmentiert ist alles Mögliche gleichzeitig. Sammlung. Das Letzte davon ist Gleichmut. Und das ist der anspruchsvollste Faktor. Und gleichzeitig einer der nachhaltigsten. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Es ist nicht das nur Wollen und Nichtwollen und Widerstand und Verlangen in dem Moment abwesend ist, sondern es ist noch mehr. Es ist eine Präsenz, die innehalten kann, aber die nicht hin und her geworfen ist zwischen angenehm, unangenehm, mag ich nicht. Dass in diesem Wechselspiel eine gewisse Ruhe und Klarheit bewahren kann. Und es wird beschrieben als wie ein Stoßdämpfer. Wenn man mit einem Auto fährt, das keine Stoßdämpfer hat, das ist nicht angenehm und das geht auf die Wirbelsäule und das gibt es bei uns vielleicht selten, aber man kann gewisse Länder fahren, wo das halt muss Autos ohne Stoßdämpfer gibt. Ich denke gerade an Kuba. Es federt etwas ab im Wechselspiel der Erfahrungen. Oder es ist ein schneller wieder die Mitte finden. Das passieren Dinge, die uns etwas aus der Balance bringen, aber wir finden die Balance wieder. Und trotzdem ist uns nicht alles wurscht. Gleichmut kann man nicht machen. Kann man einreden, ja okay, ich bin jetzt gleichmütig. Aber das ist ein Einreden. Aber wir können es subtil manchmal erfahren. Und sei es nur, dass jemand berichtet, und da finden wir auch den Unterschied von Anfängermeditierenden oder mehr erfahrenen Meditierenden. Dass die oft die gleichen Sachen erleben. Vielleicht auch die Müdigkeit und die Unruhe und es setzt sich und dann wird es wieder, verändert sich das wieder und allmählich entsteht etwas mehr Ruhe. Aber wie man sich darauf bezieht, ist ein Unterschied. Vielleicht nicht so persönlich, man kämpft nicht so dagegen an, man macht kein großes Ding draus, sondern man nimmt es einfach wahr. Oh, so ist es jetzt, so ist es jetzt und so ist es jetzt. Das ist schon etwas mehr eine Ausgeglichenheit. Zumindest im Ansatz. Und hier sind wir an einem Punkt, wo auch so ein gewisser innerer Frieden in der Wechselhaftigkeit der Erfahrungen und des Daseins wachsen kann. Und der ist nachhaltiger als der Friede von etwas. Es ist ein Friede inmitten von. Und Gleichmut, einer der Pali-Ausdrücke für Gleichmut, es gibt verschiedene, da heißt Tatramachatata. Und dieses Tatramachatata, das gefällt mir ganz gut, weil das bedeutet sowas wie mittendrin. Die Ausgeglichenheit mittendrin in den Dingen. Es ist nicht irgendwie so, wir müssen im perfekten, ruhigen Ort sein und im perfekten Meditationsplatz, wo nichts stört, niemand stört, sondern na, mittendrin. Ob es still ist oder ob Geräusche sind, macht nichts. Der Geist reagiert nicht ständig, wenn er nicht so laut atmen würde, und jetzt die Heizung und jetzt das Knie. Aber jetzt. So, das ist eine Mitte und Ausgeglichenheit mittendrin und trotzdem wahr. Ich habe da ein ganz wirklich schönes Zitat gefunden. Hier geht es um Interview mit Lehrenden, wo es irgendwie darum geht, wie man die Praxis lebendig halten kann, wenn man über längere Zeit praktiziert und was es so macht. Einige haben die Frage beantwortet, andere haben das gesagt, was gern sagen, aber was nichts mit der Frage zu tun hat. Aber Tenzin Palmo, bekannt, eine Engländerin, die in Nordindien im Himalaya als tibetische Nonne jahrelang in einer Höhle, selbst im Winter, praktiziert und meditiert hat und in der Zwischenzeit nicht mehr in dieser Höhle ist, sondern auch, glaube ich, ein Kloster leitet. Eine weise Frau, die sagt hier, das hat was mit Gleichmut zu tun. Manchmal habt ihr vielleicht bei der Meditation das Gefühl, was für eine Zeitverschwendung, das ist alles echt albern. Wozu mache ich das alles? Aber ihr macht es. Zu einem anderen Zeitpunkt ist es total wundervoll. Echt toll, ich bin kurz vor der Erleuchtung. Vergesst das alles. Macht es einfach. Lass es geschehen. Warum hängen wir nur an den Höhepunkten des Lebens? Warum empfinden wir eine Abneigung gegenüber den Tiefpunkten? Das alles sind nur Vorstellungen des Geistes. Wir können unseren Geist nicht verstehen, wenn wir nur die guten Teile wollen. Und wir werden nie aufrichtige Praktizierende werden, könnten wir nur üben, wenn es uns gut geht. Alle durchleben das. Sogar Milarepa, das ist ein tibetischer Yogi aus vor 1000 Jahren oder so. Sogar Milarepa und die großen Heiligen haben solche Phasen durchlebt. Es ist einfach ein Teil des Geistes. Und es ist belanglos, dass ihr das ist das Entscheidende. Also machen wir einfach weiter. Schritt für Schritt für Schritt. Das reicht. Und komme, was kommen mag. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Regenwetter, Sonnenschein. Es spielt keine Rolle. Manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Aber wir gehen einfach weiter. Okay, und mit dem möchte ich gern schließen für heute und lass uns noch eine Minute in Stille sitzen und dann einfach weitermachen.